Ich sehe in der ganzen Sache nicht so sehr eine Problematik, wie sie oft dargestellt wird, leider oder verkürzt, sondern auch eine Chance.
Pater Peter Balleis, Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes, einer internationalen kirchlichen Organisation mit Sitz in Rom. Die Kirche begeht an diesem Sonntag den Internationalen Tag der Flüchtlinge und Migranten. Papst Benedikt XVI. Hat eine Botschaft dazu verfasst, die bereits im Oktober letzten Jahres vorgestellt wurde. Anlässlich dieses Tages erzählt Pater Balleis von der Arbeit in den Flüchtlingslagern in Ostafrika, von Gastfreundschaft und von der Zukunft des Glaubens, die Flüchtlinge bringen. Flucht und Vertreibung habe es immer gegeben, so Balleis. Sie gehörten zu den menschlichen Gesellschaften. Radio Vatikan hat Pater Balleis gefragt, wie sich diese Wanderungen auswirken auf die Gesellschaften und auf den Glauben.
Menschen, die ihr Land verlassen, weil die politischen Verhältnisse so kaputt sind und in den Konflikt geführt haben, Krieg oder dann Krieg verbunden mit Dürre und den natürlichen Katastrophen, die dann zu Hunger führen. Menschen, die aus diesen Gründen gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, um Schutz zu finden, haben erstmal ein Recht nach internationalem Recht auf Schutz, sind aber auch ein Gewinn für die Länder, wo sie hingehen. Sie sind motiviert, wollen wieder ihr Leben neu aufbauen. Und wie gesagt, Flüchtlinge können ein Gewinn sein für das Aufnahmeland. Ich möchte aber hier noch mehr betonen, dass wir aus einer christlichen Sicht und nicht nur aus einer Sicht einer humanitären Organisation auch sprechen. Und wir heben hervor, dass Gastfreundschaft, die Offenheit und die Aufnahme des Fremden ein sehr alter und tiefsitzender Wert in der jüdisch-christlichen Tradition ist, wie auch in vielen anderen Kulturen. Und ich denke, als Gegenkonzept gegen eine wachsende Fremdenangst, Fremdenfeindlichkeit oder Xenophobie, wollen wir lieber davon sprechen, von Hospitalität, von Gastfreundschaft, von dem Fremden aufnehmen, offen sein dafür, in einer Welt, die in diesem Prozess steht, sich zu globalisieren und mehr zu vernetzen.
Begegnet Ihnen in Ihrer Arbeit vor allen Dingen diese Xenophobie, die Fremdenangst? Denn es ist ja vor allen Dingen eine Angst. Oder ist eher die Gastfreundschaft, wenn Sie mit Menschen sprechen, mit Spendern sprechen, mit Menschen, die mitarbeiten, sprechen?
Ich denke, dass sehr viele Menschen eigentlich sehr offen sind. Und gerade auch nochmal in Deutschland, vor allem die älteren Menschen, wissen ja selbst, was Flucht heißt und haben Sympathie dafür. Das merke ich in meinem eigenen Verwandtenkreis. Es leben nur noch zwei alte Tanten und beide waren auch Flüchtlinge. Und die haben das natürlich ihre Erfahrung auch weiter erzählt. Und so ist eine größere Sensibilität da. Und man darf auch sagen, klar, Statistiken sind immer irgendwie diskutierbar, aber ich bin selbst auch immer etwas überrascht, wenn Deutschland aufgezählt wird, unter den Ländern, die eine sehr hohe Zahl von Flüchtlingen aufgenommen hat. Sind die Flüchtlinge vom Kosovo- und Balkankonflikt, die noch in Deutschland sind und als solche noch Recht haben, Status haben. Und Deutschland hat dann wirklich auch viele Menschen aufgenommen. Das ist ja auch etwas Positives. Und wahrscheinlich, wir sind etwas überrascht über dieses Faktum, weil es fällt gar nicht mehr auf. Ja, die Menschen leben dort, sind offensichtlich integriert und so weit, ist ein positives Zeichen auch. Natürlich Veränderungen in der Gesellschaft, ökonomische Schwierigkeiten von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen machen Angst oder sind leicht eine Basis für Menschen irgendwo den Schuldigen wo zu suchen. Und der Fremde, der andere, der nicht deutsch ist, dann sehr leicht sozusagen der Sündenbock. Wenn man natürlich genauer hinschaut, stimmt es nicht so. Die Menschen, die bei uns sind, vor allem nochmal die, die nicht alle die Dokumente haben, sozusagen im Schatten leben, illegal, sind die pflegeleichtesten. Sie wollen am schnellsten Deutsch lernen, um nicht aufzufallen. Sie arbeiten fleißig, sie tun alles, um nicht aufzufallen, um einfach ein möglichst sicheres und normales Leben führen zu können. Und das ist eine völlig andere Sicht, als wie es oft dann auch dargestellt wird. Aber reden wir mal vielleicht von dem Beispiel Nolo Ado, wo der Jesuitenflüchtlingsdienst hat sich entschieden, wir sind zwar keine Organisation, die jetzt groß Lebensmittel verteilen kann, das sind andere Organisationen besser und haben die Logistik, aber wir können Schulbildung beitragen. Und so haben wir angefangen, in Lagern in Südäthiopien in Nolo Ado zu arbeiten. Nicht einfach, zuerst war die Dürre, viele Flüchtlinge kamen, keine Infrastruktur, sehr abgelegen, dann die Regenzeit, viel Wasser und jetzt auch in Südäthiopien Unsicherheit durch Übergriffe, eventuell von diesen Gruppen in Somalia, die die ganze Gegend verunsichern. Wir machen Schulbildung. Von 100.000 Flüchtlingen sind 60.000 im Alter, im Schulalter, und davon gehen nur 4.000 Kinder in die Grundschule. Und wenn sich das nicht ändert, wird das in Somalia weitergehen. Denn Bildung ist in unseren Augen ein Schlüssel, um diesen Teufelskreis von Unwissenheit, Gewalt, Not und natürlich auch in Bezug auch nochmal vor allem auch die mangelnde Bildung der Frauen zu durchbrechen. Und wenn die Menschen eine Perspektive haben und eines Tages zurückgehen zu können nach Somalia, dann fängt das neue Somalia heute im Flüchtlingslager an. Ich möchte auch die Großzügigkeit der arabischen Länder erwähnen. Im Islam heißt es ja die Umma, wir sind alle Brüder. Und so haben auch mit diesem Konzept die Jordanien, Syrien 1,5 Millionen irakische Flüchtlinge aufgenommen, Christen, Sunniten, Schiiten. Wir arbeiten nach wie vor in Syrien, das ja nun selbst in der Krise steckt und vielleicht auch mehr Flüchtlinge produzieren wird. Wir arbeiten dort mit den Flüchtlingen aus dem Irak. Und etwas Schönes, was auch nochmal spezifisch kirchlich ist, wir sind offen für alle. Wir arbeiten nicht nur mit den christlichen Flüchtlingen, den Irakern, den chaldäischen Christen, sondern mit jedem Flüchtling vom Irak. Und es haben wiederholt einige Flüchtlinge schon gesagt, in den Zentren, in Amman, in Aleppo und in Damaskus, wo wir Aktivitäten haben, Schulbildung, Kurse, Sport für die jungen Frauengruppen und so weiter. Zitat, wir haben nicht geglaubt, dass wir wieder zusammen sein können. Was da gemeint ist, wir Flüchtlinge, Christen, Sunniten, Muslime, Schiiten, Muslime, haben nicht geglaubt, dass wir zusammen sein können, weil die Konflikte sie so verletzt haben und so getrennt haben. Und dass hier wieder Brücken gebaut werden im alltäglichen Leben zwischen Menschen, die ja alle vom Konflikt betroffen sind. Das ist auch nochmal etwas, was wichtig ist. Bei Flüchtlingen, es sind Menschen, die kennen das Leid, die kennen den Unsinn der Gewalt und sie wollen eigentlich in Frieden leben. Flüchtlinge, die diese Grenzen erfahren haben, wollen Frieden und wollen in Frieden leben und zum Frieden beitragen. Von daher sind sie auch ein Gewinn. Und Menschen, wie gesagt, die das selbst am eigenen Leib erfahren haben, möchten etwas anderes, etwas besser für ihre Kinder, für sich, eine sicherere, eine friedlichere, eine gerechtere Welt, ohne diese Gewalt, ohne diesen Hass, ohne diese Zerteilung und Manipulation der Menschen und ihrer Identität als das Spielen von der einen Gruppe gegen die andere, sei es ethnisch, rassisch oder religiös oder politisch. Die wollen eigentlich nichts anderes als Frieden. Von daher sind die Opfer die besten Protagonisten, ja, für eine Zukunft, für einen Frieden.
Sie leiten den JRS, das ist Jesuiten Flüchtlingsdienst, das ist an einen Orden angeschlossen oder ist das Projekt eines Ordens, wenn auch nicht nur Ordensleute da mitarbeiten, eine weltweite Organisation?
Ja, der Jesuiten Flüchtlingsdienst wurde vor 30 Jahren oder nun 31 Jahren gegründet als eine Antwort des Ordens auf die damalige Krise der Boat People, der Menschen auf den sinkenden Schiffen, der vietnamesischen Flüchtlinge. Bilder, die sich ja auch immer wieder wiederholen, jetzt im Mittelmeer. Es wurde geboren aus dem Mitgefühl heraus für diese Menschen, dass auch das war, was tun soll. Aber von Anfang an wurde der Jesuitenflüchtlingsdienst gestaltet als ein Werk der Zusammenarbeit mit anderen Orden, mit anderen kirchlichen Strukturen, mit Laien, es sind Jesuiten, es sind Ordensleute, aber sehr viel, 90% unserer Mitarbeiter sind Laien. Es sind Menschen verschiedenster Nationen und Kulturen und Religionen. Und trotzdem, wir bewahren eine klare Identität als eine christliche Organisation, die vom Glauben inspiriert ist, vom Beispiel Jesu, von seinem Mitgefühl mit den Menschen in Not, die gelitten haben und das dann zum Handeln geführt hat. Es sind hauptsächlich die Flüchtlinge selbst, die die Arbeit tragen. Wir organisieren es zusammen und so weiter.
Verstehen Sie sich auch als Anwälte der Flüchtlinge und Migranten in den jeweiligen Gesellschaften beziehungsweise in unseren dominanten westlichen Gesellschaften?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, unsere Mission ist beschrieben in drei Grundworten. Begleiten, to accompany, to serve, dienen und to advocate, also für die Rechte eintreten. Das Entscheidende ist immer, dass wir die Menschen begleiten, dass wir nah bei den Flüchtlingen sind, sie direkt kennen, arbeiten. Daraus folgt natürlich ein Dienst, weil sie ja auch Nöte haben. Und unser Dienst ist vor allem im Bildungsbereich. Aber ein drittes folgt natürlich auch, dass wir ihre Rechte einklagen, fördern. Und das Recht einklagen ist nicht nur die große auf politischer Ebene, sondern eine, sagen wir mal, eine ältere Frau in einem großen Lager. Eine einzelstehende Person, alter Mann, alte Frau, sind oft die Verletzlichen, die Schwächeren in einer Gesellschaft, verliert ihre Lebensmittelkarte. Ne? Weiß nicht wohin. Kann vielleicht gar nicht mal lesen, weil 80% der Somalis sind Analphabeten, vor allem den Frauen. Ja, mit dieser Frau, mit diesem alten Mann dorthin zu gehen, dass sie wieder ihre Lebensmittelkarte bekommen, ist auch Lobbyarbeit, sehr konkret, sehr praktisch. Was ich dazu sagen will, es geht immer um die Einzelperson. Das sind nicht nur die großen Massen. Ja? Und wir arbeiten nicht nur dort, wo jetzt die Kameras sind, wo die großen Zahlen sind. Und es ist auch immer wieder wichtig, dass der Papst jährlich, auch wenn es sich jährlich wiederholt, aber das Thema ist ein Dauerthema, Migration, Flüchtlinge, immer wieder daran erinnert, mit einer Perspektive vom christlichen Glauben her, dass wir diesen Menschen in Not, die Schutz brauchen, mit Offenheit, Nächstenliebe und mit dieser Gastfreundschaft begegnen.
Die Perspektive des Vatikan, des Papstes in diesem Jahr liegt auf Verkündigung. Also noch einmal ganz klar die Glaubensdimension auch in dieser Frage betonen. Spielt es eine Rolle, also zum Beispiel, wenn Menschen aus einer Glaubenssituation kommen, diese Situation auch zu schützen, sie zu erhalten, dass sie ihren Glauben weiterleben können? Was für eine Rolle spielt ja Glaube, Verkündigung in der ganz konkreten Arbeit vor Ort?
Man muss das immer wieder vom Kontext her sehen. Die Frage von Migration und Flüchtlingen und Glaube ist ja ein sehr großes Phänomen mit vielen Aspekten, vielleicht ein paar. Das eine ist, was auch faszinierend ist, auch neu, auch eine neue Erfahrung ist, der Glaube von verschiedenen Religionsgemeinschaften verbreitet sich und bewegt sich durch die Migration von Bevölkerung. Ist die Migration der vielen Hausangestellten der Philippinas, der Sri Lankas, die in Saudi-Arabien im Nahen Osten arbeiten. Es sind alles Christen, viele Christen, die Kinder der Saudis erziehen. Ich bin mal gespannt, was das doch sich bewirkt. Das ist ja auch praktischer Dialog. Ich glaube, auch Europa wird eine neue Belebung erfahren durch die afrikanischen Christen oder die Lateinamerikaner, die dann, wenn sie hier sind, in der Kirche ein Zuhause finden. Das hat nochmal eine Auswirkung auf die Kirche selbst. Dann muss man ja auch nochmal sagen, die Kirche in sich als globale Gemeinschaft ist ja ein faszinierendes Phänomen. Die Kirche ist 1 Milliarde Katholiken. Der frühere Botschafter zum Vatikan von England hat immer gesagt, wir können auf den Vatikan schauen als San Marino, einen kleinen Staat, oder auf wie China. Ich schaue auf Vatikan wie China als Botschafter. Warum? Weil es repräsentiert in einer losen Weise doch 1 Milliarde Menschen von allen Kulturen. Wir sind de facto transnational, wir sind de facto viel mehr Zukunft als die Nationalstaaten. Die Nationalstaaten und die großen staatlichen Einheiten wie Europa oder USA machen ja mehr und mehr die Grenzen zu, die bewegen sich rückwärts. Meinen, sie können das Phänomen aufhalten? Klar, man muss irgendwo, jeder Staat muss seinen Bereich schützen und die Dinge regeln. Man kann nicht einfach sagen, Tore alle auf und so weiter. Aber die Zukunft ist eher ein Phänomen, wo die Menschen ihre Identität in etwas Größerem haben als nur in einer engen, nationalen, nationalistischen, was dann auch gefährlich wäre, Identität. Wir verkünden das Evangelium durch das Beispiel.